Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo. Von der NATO wird aktuell viel gesprochen. Seit Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber auch nachdem Trump drohte, NATO-Länder, die ihren Beitrag nicht vollständig zahlen würden, nicht mehr schützen bzw. verteidigen zu wollen. Zudem gibt es heute eine globalisierte Struktur mit vielen Machtzentren, mit neuen Gefahren und immer wechselnden Allianzen, wo die NATO nur ein Bündnis von vielen ist. Ganz anders 1961. Da gab es zwei Blöcke weltweit, den Kalten Krieg und eine NATO, die Kraft zur Abschreckung hatte und die garantierte, dass die Kavallerie kommt, wenn es brennt, wo auch immer. Wie stark das Vertrauen der Menschen aus den NATO-Mitgliedstaaten damals in die NATO war, auch das zeigt der folgende Beitrag. Darin reisen 20 Journalisten im Juli 1961 rund 10.000 Kilometer quer durch Westeuropa, um die Luftstützpunkte, Raketenbasen, Hauptquartiere, Paraden und Kriegsschiffe der NATO zu besuchen. Die Reportage, die daraus entstanden ist, atmet den Geist des Kalten Krieges. Und der zeigt sich bereits im Titel der Sendung, der da heißt »Der Schild, der Europa schützt«.
Der Schild, der Europa schützt.
Es war nicht ganz einfach, den riesigen Neubau am Bois de Boulogne zu finden. Der Taxifahrer, ein pfiffig aussehender Pariser, dessen zerfurchtes Gesicht an einen Clochard erinnerte, hatte unseren Glauben, dass der Begriff NATO überall in der Welt verstanden würde, restlos erschüttert. Fast 5 Minuten lang hatten wir versucht, ihm beizubringen, dass er uns zum NATO-Palais fahren sollte. Doch er hatte nur verständnislos dreingeschaut, bis schließlich mein norwegischer Kollege kurz entschlossen die Scheibe herunterkurbelte und einen Passanten ansprach. Nach einigen Überlegungen kamen wir endlich auf das erlösende Wort. OTAN, Organisation Transatlantique Nord. Eigentlich ganz einfach. Man liest das Wort NATO rückwärts und erhält die französische Version. Nun saßen wir also in einem Besuchszimmer der NATO-Zentrale. Wir, das waren etwa 20 Journalisten aus Norwegen, Dänemark, Kanada, den Vereinigten Staaten, England, Frankreich, den Niederlanden und aus der Bundesrepublik, denen man zunächst die Konstruktion des NATO-Gebäudes erklärte.
Die Luxemburger hatten den Stahl geliefert, die Italiener den Marmor für die Eingangshalle, die Holländer die elektrischen Anlagen und ein Kino, die Engländer die Küchen, die Dänen die Drehstühle, die Deutschen die Telefone, die Amerikaner die Klimaanlage und die Franzosen den Grund und Boden. Eine wahrhaft atlantische Gemeinschaftsarbeit.
Wenige Stunden später hat sich das Bild gewandelt. SHAPE. Supreme Headquarter Allied Power Europe. Oberstes Hauptquartier der Vereinigten Streitkräfte in Europa, die militärische Zentrale der NATO. Hier gibt es keine in Marmor gehaltene Empfangshalle. Das langgezogene rechteckige Gebäude gleicht eher einer Baracke als einem Palais. 10 baumlange Militärpolizisten, 5 Amerikaner und 5 Engländer hatten uns am Eingang mit unbeweglichen Mienen gemustert. Fotoapparate und Tonbandgeräte mussten abgegeben werden. Oberstleutnant Stamp, Angehöriger der Bundeswehr, und für 5 Jahre zu SHAPE abkommandiert, empfing uns im Konferenzzimmer. In knapper sachlicher Form schilderte er uns Werdegang und Struktur der größten Verteidigungsgemeinschaft, die es je gegeben hat.
Am 4. April 1949 unterzeichneten 12 Staaten in Washington den Vertrag über die Nordatlantik-Paktorganisation. Es waren Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA. Der Pakt soll 20 Jahre dauern. Am 23. Oktober 1954 wurde auch die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Atlantischen Gemeinschaft. Oberstes Organ der NATO ist der Atlantikrat. Er setzt sich aus den Außenministern der Paktstaaten zusammen. Da der Rat als in Permanenz tagend erklärt wurde, hat man für die Minister und Regierungschefs ständige Vertreter bestimmt. Sie haben den Rang eines Botschafters und bilden mit dem Generalsekretär gewissermaßen ein atlantisches Kabinett. Sitz des Kabinetts, in dem politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, ist das NATO-Palais am Bois de Boulogne. Die militärische Spitze der Organisation bildet der Militärausschuss, dem die Generalstabschefs angehören. Da auch dieser Ausschuss nur sporadisch zusammentritt, liegt die eigentliche Planung bei der sogenannten Ständigen Gruppe. Dieser NATO-Generalstab setzt sich aus militärischen Vertretern Großbritanniens, Frankreichs und der USA zusammen. Sitz der Ständigen Gruppe ist das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium. Dieser Generalstab wiederum koordiniert die einzelnen atlantischen Kommandos Europa Nord, Europa Mitte, Europa Süd und das Kommando Mittelmeer.
Der deutsche Offizier haspelte sein Repertoire wie ein Fremdenführer herunter. Es gibt ja auch fast täglich Besucher, Journalisten, Studenten, Gewerkschaften und andere Gruppen. Scheib hütet seine militärischen Geheimnisse, aber es verschließt nicht seine Pforten. Oberstleutnant Stamp hatte uns die komplizierte NATO-Konstruktion nur in den allergrößten Umrissen aufgezeichnet. Die menschlichen Beziehungen zwischen den Angehörigen der 14 verschiedenen Nationen, die in Shape vertreten sind, scheinen weniger kompliziert zu sein.
Herr Oberstleutnant, Sie sind nun mit Ihrer Familie schon längere Zeit hier. Wann sind Sie eigentlich nach Frankreich gekommen?
Ich bin am 15. Juli 1957, also vor fast 4 Jahren, hier nach Frankreich gekommen. War erst einige Wochen alleine hier und habe dann Ende September meine Familie nachgeholt, damit die Kinder am 1. Oktober in die Schule gehen konnten, denn das Schuljahr beginnt hier im Herbst.
Ja, die Kinder gehen hier auf die Schule, nämlich auf die Schäbschule.
Auf die Schäbschule, ja. Die Schäbschule ist ein Anhänger eines französischen Gymnasiums. Es ist eine Schule, die französisch in der Struktur ist, die Unterrichtssprache ist französisch, aber die Besitzung ist international. Da gehen über 1000 Kinder auf die Schule, darunter etwa 110, glaube ich, ist die genaue Zahl, Deutsche, die nur nicht in nationalen Klassen aufgeteilt sind, sondern sie sind international. Sie sitzen durcheinander und sind nur geordnet, sortiert gewissermaßen nach ihrem Alter, nicht nach ihrer Nation. Und für alle gleich ist die französische Sprache die gleiche Unterrichtssprache. In der verständigen sich alle miteinander, gleichgültig, welcher Nation sie angehören.
Außerdem lernen sie aber noch andere Sprachen, genau wie Sie ja hier als Mitarbeiter bei Shape, Französisch und Englisch sprechen.
Ja, hier muss man im Dienst Französisch und Englisch beherrschen, in erster Linie Englisch hier bei uns, um sich überhaupt verständlich machen zu können, um den Vorträgen zu folgen, um die Papiere lesen zu können und selbst welche ausarbeiten zu können. Man muss also Englisch können.
Wie ist eigentlich das Verhältnis, das Arbeitsverhältnis, das Arbeitsklima unter Ihnen?
Hier bei Shape arbeiten 1000 Menschen aus 14 Nationen zusammen. Das sieht also praktisch so aus, man verständigt sich Englisch oder Französisch untereinander. Und es gibt hier keine nationalen Referate, Abteilungen oder so, sondern es ist alles durchgehend vermischt. In meinem Referat, wo ich arbeite zum Beispiel, ich bin zusammen mit einem Engländer, Amerikaner und einer Französin. Wir vier unterstehen einem französischen Oberst, der wiederum mit anderen Referaten zusammen untersteht einem amerikanischen Oberst, der wiederum mit anderen Referaten zusammen einem englischen Brigadegeneral und der dem General Nordstadt. Das ist unser oberster Chef hier.
Haben Sie, Herr Oberstleutnant, schon mal gemerkt, dass Ihre deutsche Uniform, die Sie hier tragen, hier möglicherweise Erinnerungen wachgerufen hat?
Das mag wohl sein. Ich habe es persönlich noch nicht gemerkt, aber natürlich rufen alle, die wir hier Uniformen tragen, irgendwelche Erinnerungen hervor. Das ist ganz klar. Aber wir sind ja hier nicht bei der Arbeit, um nun, um es mal banal zu sagen, die Schlachten des Zweiten Weltkriegs nochmal zu schlagen, sondern um die Schlachten des Dritten Weltkriegs zu verhindern. In der Zielsetzung sind wir uns einig. Wir wissen alle, dass wir in einem Boot sitzen. Nationale Unterschiede gibt es hier bei uns nicht mehr, außer der Uniform und der Bezahlung. Aber die Aufgabe ist für uns alle dieselbe und wir sind alle davon überzeugt, dass wir zusammenarbeiten müssen. Und wir tun es auch mit großer Freude und großer Hingabe aus dem einfachen Grunde, weil wir eben erkannt haben, dass es anders gar nicht geht.
Eine Komet der Royal Air Force bringt uns in einem 70-Minuten Flug von Paris zu dem fast 1000 Kilometer entfernten, der NATO unterstellten britischen Militärflugplatz Wetton, 80 Kilometer nordöstlich von London. Zum ersten Mal auf unserer Reise begegnen wir den gefürchtetsten Waffen unserer Zeit, Raketen. Sie waren am Rande des Flugfeldes auf schwenkbaren Abschussrampen aufgebaut und dienen der Luftabwehr. Richtschütze bei dieser Flak des Jahres 1961 ist eine Radaranlage.
Und das war die akustische Wiedergabe eines Denkvorgangs, der von der Maschine übernommen worden ist. Das Radargerät erfasst das einfliegende feindliche Objekt und überträgt die Zielrichtung automatisch auf die Abschussrampe mit den feuerbereiten Raketen. Eine zu diesem Zweck extra gestartete Firestreak-Düsenmaschine demonstrierte uns das Funktionieren dieses Systems. Während die Firestreak mit heulendem Aggregat mehrmals kreuz und quer über den Platz jagte, ließen die 32 Raketen sie keinen Moment aus dem Visier. Ohne Verzögerung schwenkten sie, vom Radarstrahl gesteuert, exakt in Richtung der Flugbahn mit.
Flugplatz Coltishall. Die Komet hatte uns in 10 Minuten aus der Gegend von London an die Nordseeküste in die Nähe von Norwich gebracht. 36 Piloten der hier stationierten Düsenjäger, vom Typ Hunter, Javelin und Lightning, hatten sich bereits vor unserem Eintreffen zum Start bereit gemacht. Und während sie in ihrem an Weltraumfahrer erinnernden Kombinationen in die Maschinen kletterten, empfing uns der Platzkommandant zu einem zivilen Drink.
Die Royal Air Force hat hier die Aufgabe, eventuell anfliegende feindliche Raketen über dem Meer abzufangen und zu vernichten. Besonders geeignet dafür ist der einsitzige Allwetterjäger Lightning. Er erreicht im Horizontalflug 2 Mach. In unsere simple Alltagssprache übersetzt heißt das doppelte Schallgeschwindigkeit. Die Lightning ist übrigens der zurzeit schnellste, modernste und am einfachsten zu bedienende NATO-Jäger. Wenn es darauf ankommt, erhebt er sich bereits 60 bis 90 Sekunden nach der Befehlserteilung von der Piste und erreicht in weniger als 3 Minuten seine Einsatzhöhe. Auch hier wird die Funktion des Menschen weitgehend durch die Automatik ersetzt. Ein Suchradar verfolgt die Bewegung des Zieles und verhindert, dass es wieder verloren geht. Durch besondere Rechengeräte werden die Radarinformationen ausgewertet und dem Piloten Steuerungskorrekturen für seine Anflugrichtung übermittelt, um ihn auf Raketenschussweite an sein Ziel heranzuführen. Wenn das Ziel sich dem Angriff durch Kurven oder Beschleunigung entziehen will, werden die Bewegungen sofort vom Radar erfasst und der Pilot erhält die notwendigen Berichtigungswerte für seine Anflugrichtung.
Inzwischen waren die Maschinen zur Startbahn gerollt. Und nun stand uns ein aufregendes Erlebnis bevor. Es schien fast, als solle uns gezeigt werden, dass trotz aller Automatisierung noch immer fliegerisches Können und schnelle Reaktionsfähigkeit dazugehören, um einen hochentwickelten, 2,5 Millionen Dollar kostenden Düsenjäger wieder heil nach Hause zu bringen.
Abstand von etwa 100 Meter jagt die Kette von 9 Lightnings über die Startbahn. Und während der letzte gerade zum Start ansetzt, hat sich der erste schon von der Bahn abgehoben. In einem Winkel von circa 50 Grad zieht er steil nach oben und verschwindet in der tief hängenden Wolkendecke. Nur die Turbinengeräusche erinnern uns noch daran, dass die Staffel jetzt irgendwo über uns ist. Und in diesem Moment aber kommt sie schon in Delta-Formation im Tiefflug auf uns zugeflogen. Und spritzen wie Feuerwerkskörper nach allen Seiten auseinander. Die Wendigkeit dieser Lightning ist einfach enorm. Und wer den Steilflug beim Start gesehen hat, der glaubt ohne weiteres, dass diese Maschinen innerhalb von 3 Minuten auf ihre Maximalhöhe von 18.500 Meter steigen können. Steil schießen sie nach oben. 2 Turbinen, die in der Mittellinie des Rumpfes übereinander liegend angeordnet sind, ermöglichen 2-fache Schallgeschwindigkeit. Und unterhalb des ovalen Ofenrohrs des Rumpfes sind 2 Raketen befestigt, die automatisch ihr Ziel erreichen, ohne dass der Pilot es sehen muss. Mit Radar wird das Zielobjekt geortet, ein Rechengehirn an Bord der Maschine rechnet sofort sämtliche Daten aus und der Pilot bekommt dann nur noch das Zeichen, einen Knopf zu bedienen. Und während nun eines dieser Flugzeuge gerade wie ein rotierender Pfeil im Horizontalflug über uns hinwegbraust, hat der erste schon wieder zur Landung angesetzt. Gespannt und auch stolz beobachtet das Bodenpersonal dieses Manöver. Ein Bremsschirm am Heck des Flugzeuges entfaltet sich Und langsam rollt die Maschine nun wieder zu ihrem Standplatz. Dieser Fallschirm ist notwendig, da die Landegeschwindigkeit dieser Maschinen sehr hoch ist. Aber was ist denn das? Ein Bremsschirm hat sich nicht entfaltet. Immer weiter kommt der Hintermann auf seinen Vordermann zugerollt. In Sekundenschnelle hat der Pilot jetzt reagiert, den Bremsschirm ausgeklinkt und wieder durchgestartet. Ganz knapp schießt er jetzt über seinen ausrollenden Vordermann und ist schon wieder unseren Blicken entschwunden. Junge, Junge, würde der Berliner sagen. Und auch ich muss mir jetzt erst einmal den Kragenknopf öffnen, denn das war eine Situation, die nicht beabsichtigt war und in der der Pilot wirklich spontan reagiert hat.
Nachdem alle anderen an der Vorführung beteiligten Maschinen gelandet waren, setzte der Pechvogel zur Landung an. Unter Ausnutzung der gesamten Landebahn und mit Hilfe seiner intakten Bremsen gelang es dem Piloten, 10 Minuten später heil aus dem Flugzeug zu steigen. Die Ausbildung eines Düsenjägerpiloten kostet etwa $250.000. Das sind rund 1 Million D-Mark. Diese Summe ist notwendig, um einen Flugzeugführer zu schulen, der dann bestenfalls 5 bis 6 Jahre einsatzfähig ist. Die Piloten der Lightning-Staffel in Coltishall, ausnahmslos Offiziere, sind durchweg 24 bis 28 Jahre alt. Man verlangte von ihnen durchaus keine überdurchschnittliche Veranlagung, um in diese schnellste Jagdstaffel der Welt versetzt zu werden. Im Allgemeinen hatten sie eine Flugerfahrung von 500 bis 3000 Flugstunden auf anderen Düsenjägern. Die Umschulung bereitete dann keine besonderen Schwierigkeiten mehr. Sie beginnt zunächst aber am Boden im sogenannten Link Trainer, einer genauen Nachbildung des Cockpits, der Flugzeugkanzel. Hier lernt der Flugschüler alle Handgriffe, die zur Bedienung der Maschine erforderlich sind. Anlassen der Turbinen, Alarmstart, Blindflug, Übungsangriffe, Aufsetzen auf der Piste. Erst wenn alle diese Handgriffe wie im Schlaf beherrscht werden, geht es zum ersten Start. Zunächst in Begleitung eines Ausbilders, der in einer anderen Maschine mitfliegt und dem Neuling über Funk Anweisung und Ratschläge erteilt. Aber lassen wir uns das am besten von einem Piloten der Lightning-Staffel selbst berichten.
Well, from the time I first started to train, I went solo in my first piston aircraft after about 6 or 7.
Meine Ausbildung beanspruchte relativ wenig Zeit. Nach 6 bis 7 Wochen theoretischen Unterrichts bestieg ich zum ersten Mal ein Übungsflugzeug. Im Zeitraum eines Jahres flog ich erst eine Propellermaschine und dann ein Düsenflugzeug, die Javelin. Anschließend kam ich zu einer Umschulungseinheit für die Lightning. Diese Maschine fliege ich nun seit 5 Monaten. Meine gesamte Ausbildung dauerte etwa 2,5 Jahre. Die Lightning ist ein wunderbar ruhig fliegender Düsenjäger. Nicht schwierig zu bedienen und auch in großer Höhe bei 2-facher Schallgeschwindigkeit leicht zu handhaben. Es ist eine Maschine, die in ihrer Operationsfähigkeit bei Manövern sehr wendig ist und keine überdurchschnittlichen Leistungen von dem Piloten verlangt.
(24 Stunden später, Italien. Ankunft in Verona. Nicht nur geografisch, auch akustisch hatte sich unsere Umgebung verändert. In dieser Stadt Romeos und Julias, in einem Teil der alten Festung, befindet sich das Hauptquartier von SITAF, Southern European Task Force. Ein Bus bringt uns nach dem etwa 30 Kilometer entfernten Vicenza. Wir kommen gerade zurecht, um der Parade der dort stationierten italienischen Raketeneinheit beizuwohnen. Sie untersteht dem Oberbefehl von SITAF, in der Amerikaner und Italiener gleichberechtigt zusammenarbeiten. Die Parade zu Ehren des Schutzpatrons der italienischen Artillerie, Santa Barbara, war eigentlich mehr ein Volksfest als eine militärische Demonstration. Auch als zum Abschluss der Zeremonie 3 Spezialfahrzeuge mit Hornets-John-Raketen ihr Aufbaumanöver zeigen, macht es nicht den Eindruck, als wollte man mit Säbeln rasseln.
Die Hornets-John ist eine Kurzstreckenrakete, die für den taktischen Einsatz bestimmt ist. Sie kann sowohl mit konventionellen als auch mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet werden. Die nukleare Ausrüstung befindet sich an geheimen Orten unter amerikanischem Verschluss. Da die Rakete von einem Lastkraftwagen abgeschossen wird, ist die Einheit sehr beweglich und kann innerhalb von wenigen Minuten ihren Standort wechseln.
Die Bevölkerung nahm tücherschwenkend und südländisch diskutierend regen Anteil. Auch die Begrüßungsworte, die der italienische Brigadegeneral an die Truppe richtete, hatten mehr privaten Charakter und hallten aus den kleinen Flugplatz umgebenden Bergen zurück.
con brevi parole tale ricorrenza e dare lettura degli ordini del giorno e dei voti augurali pervenuti dalle superiori.
Bevor wir in kurzen Worten diesen Tag in Erinnerung bringen, möchte ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche des Oberkommandos ausrichten und auch in meinem Namen Dank sagen für Ihre unermüdliche Arbeit. Dieser Tag ist Ihnen gewidmet und Sie haben die Sympathie nicht nur der Damen und Herren, die durch ihre Anwesenheit dieser Zeremonie eine besondere Prägung verleihen, sondern auch der Kameraden anderer Waffengattungen. Besonders herzliche Grüße darf ich übermitteln von den Soldaten der befreundeten Nationen, die mit Ihnen das Leben in der Kaserne teilen.
Hanno voluto dividere le gioie di questa giornata, così come hanno sempre diviso e divideranno con voi i diuturni sacrifici della vita di caserma e di campagna.
Zurück nach Verona. 3000 Amerikaner arbeiten bei SITAF, Southern European Task Force, dem Hauptquartier der südeuropäischen Streitkräfte.
Das Kommando wurde im Jahre 1955 gegründet, als Österreich seinen Friedensvertrag erhielt und die Vereinigten Staaten ihre Truppen zurückzogen. Damals drängte die italienische Regierung darauf, ihre nicht mehr ausreichende Verteidigungskraft im Norden zu erhöhen. Und die Amerikaner erklärten sich bereit, diese Lücke im Rahmen der NATO mit einem Raketenkommando zu schließen.
Die Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und Italienern im Hauptquartier der SITAF ist geradezu vorbildlich. Seit dem vergangenen Jahr verrichten italienische Offiziere die gleiche Arbeit wie ihre amerikanischen Kollegen. Für die in der Umgebung von Verona wohnende Bevölkerung verbindet sich der Name SITAF allerdings zum großen Teil mit einer völlig unkriegerischen Vorstellung. SITAFs 49. Army Band ist nämlich durch ihre vielen Konzerte zu einem Begriff in Norditalien geworden. Ihr Repertoire reicht vom klassischen Konzert bis zum Rock'n'Roll. Das allerdings sind die primären Klänge von SITAF. Sie stammen aus einem Kommandowagen der 20 Kilometer von Verona entfernt stationierten amerikanischen Raketeneinheit. Etwa 300 Soldaten oder besser Raketenspezialisten sind unmittelbar mit der Aufstellung und Bedienung beschäftigt. Jeweils ein Korporal und 7 Mann gehören zu einem Aufbaukommando.
Soeben ist die Rakete, eine Korporal, aus der Schutzumhüllung auf ein Fahrgestell herausgeschoben worden. 5 Mann sind herangegangen und haben einige Klappen geöffnet. Unter anderem wird jetzt das Geräusch, was wir hören, die Rakete geladen mit einem Treibstoff. Vorn habe ich einen Blick hineingetan. Dort ist ein Kabel mit etwa 200 Polen angeschlossen worden. Es sieht aus wie in einem Laboratorium.
Ein Spezialkranwagen fasst jetzt mit seinen stählernen Greifern um den Bauch des Dreistufengeschosses und transportiert es an den Abschussplatz.
Langsam hebt sich nun der Spezialkran eines Spezialfahrzeuges in die Höhe, hebt damit die Rakete steil senkrecht auf, die jetzt auf ein Piedestal gesetzt wird. 4 spitze Stützen erwarten nun die Rakete, sie wird langsam runtergelassen. Jeder Handgriff sitzt hier, ohne dass ein Wort gesprochen wird, weiß jeder, was er zu tun hat.
Die Langstreckenrakete vom Typ Corporal hat eine Länge von etwa 15 Metern, ihr Gewicht 120 Zentner. Auch sie kann, wie die Honest John, mit verschiedenen Sprengköpfen versehen werden.
Der Probeschuss in ein unbewohntes Berggebiet, den wir erleben, erfolgte allerdings ohne Sprengkopf. Trotzdem, die Spannung war echt. Und auch das leichte Grauen, das uns erfasst, als das Countdown, das Rückwärtszählen, bis zum Abschuss einsetzt.
15, 15, 13, 12, 11, 10, 9,
Zum ersten Mal auf unserer Reise, die uns bisher von Frankreich nach England und von dort nach Italien führte, hatten wir den Abschuss einer Rakete erlebt. Längst haben wir uns daran gewöhnt, diese fast unüberschaubare militärische Konstruktion, NATO genannt, wie ein Industriewerk zu betrachten, nüchtern und ohne allzu großen Gefühlsaufwand. Aber dieser Raketenabschuss hat sich in unserer Erinnerung festgesetzt. Und während wir im modernen Vesuv-Express mit Klimaanlage und Bar im 120-Kilometer-Tempo Neapel entgegenrasen, denken wir mit Schaudern daran, was geschehen würde, wenn in diese Raketen eines Tages die atomaren Sprengköpfe eingebaut werden müssten.
18. Juni, Neapel.
Unser Besuch findet an einem historischen Tag statt. Vor 10 Jahren, im Juni 1951, wurde das südliche Kommando der NATO, F-South Allied Forces Southern Europe, gegründet. Tausende von Angehörigen der Luft-, Land- und Seestreitkräfte aus insgesamt 6 Nationen werden an einer Parade teilnehmen. In den Straßen kündigt sich das festliche Ereignis bereits am frühen Morgen an. Die Polizei, die ständig Mühe hat, mit dem Verkehr fertig zu werden, steht vor schier unlösbaren Aufgaben. Einwohner, Touristen und Familienangehörige der Soldaten sind auf dem Weg hinunter zum Hafen und selbst der Vesuv scheint das Ereignis mit einigen Rauchwolken zu würdigen. Leider zerstören unsere Gastgeber diese Illusion. Der Rauch, so erfahren wir, der anscheinend aus dem Krater steigt, gehört zur Touristenattraktion und wird mittels ausgedienter Autoreifen erzeugt, die verbrannt werden. Vor dem hitzeflimmernden Hintergrund der terrassenförmigen Stadt, die sich dicht an den Meerbusen anschmiegt, marschieren nun die Soldaten der NATO-Streitkräfte Italiens, der USA, Großbritanniens, Griechenlands, Frankreichs und der Türkei. Den Auftakt bilden die Bersaglieri, eine im Jahre 1836 gegründete Eliteeinheit der italienischen Armee. Trompete blasend und im traditionellen Paradelaufschritt ziehen sie an den Tribünen vorüber. Es folgen die Griechen in ihren an die Schotten erinnernden Röcken, weiß gekleidete Alpinis aus Norditalien und eine kleine Besonderheit, die Türken in der historischen Uniform der Janitscharen mit ihrem typischen Paradeschritt.
Paraden bieten ja eigentlich immer das gleiche Bild. Besetzte, geschmückte Tribünen, stehende Militärs, die die Parade abnehmen und vorbeimarschierende Truppen. Aber dieser Truppenteil, der jetzt hier an der Tribüne vorbeimarschiert, ich glaube, der findet besondere Beachtung. Es sind die Türken, die, ja, man möchte beinahe sagen, sie führen hier eine Parade wie im Mittelalter auf. Sie gehen immer 2 Schritte vor, 1 Schritt seitwärts. Sie können das ganz deutlich an der Musik hören. Es wird immer abgesetzt. Jetzt und wieder. Dazu sind sie ausgerüstet mit krummen Säbeln und kleinen runden Schildern.
Das hier ist keine Machtdemonstration nach östlichem Muster mit Panzern und Raketen. Trotzdem, die krummen Säbel der Türken und die federgeschmückten Baretts der Bersaglieri können nicht über die Bedeutung dieser fast beschaulich wirkenden Zeremonie hinwegtäuschen. Von Norditalien, entlang der nördlichen Grenze Griechenlands, bis in die östliche Türkei hinein, verläuft die Verteidigungslinie der SITAF. Eine Aufgabe, die fortwährende Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften des südlichen Kommandos erfordert. Anlässlich der 10-Jahres-Feier sind auch einige dem NATO-Bereich Süd unterstehende Kriegsschiffe im Hafen von Neapel eingelaufen. Auf der Sorrentiner Seite des Golfs hat sich die Armada von 50 Schiffen in Kiellinie formiert und nähert sich nun der Uferpromenade, auf der unter anderem der italienische Verteidigungsminister Andreotti und der amerikanische Admiral Brown, der Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte Südeuropas, zusammen mit seinem Stab Platz genommen haben.
Es ist Abend geworden.
Musik Sentinelle clouée sous la planche. Elle était toute blanche.
Die Schiffe sind auf der Reede vor Anker gegangen. Wir sind mit einer Barkasse hinübergefahren zu dem französischen Luftabwehrkreuzer Colbert und befinden uns jetzt in der Offiziersmesse.
Die Colbert wurde 1957 in Dienst gestellt und gehört zu den neuesten und modernsten Kriegsschiffen der französischen Flotte. Circa 40 Radargeräte für die verschiedensten Funktionen und 900 Matrosen sorgen für die Sicherheit des Schiffes. Das sind die einzigen Daten, die über die Colbert zu erhalten sind.
Der Plattenspieler in der Offiziersmesse scheint allerdings älteren Datums zu sein. Wir sitzen eine Weile mit den gelangweilt pokernden Offizieren zusammen und dann wird es Zeit, zur Forrestal hinüberzufahren. Für die nächsten Tage wird dieser 60.000 Tonnen große amerikanische Flugzeugträger der 6. Flotte unser Zuhause sein. Das ist der Lärm in unserer Kabine, eine Etage unter dem Flugdeck. Gestern Abend sind wir an Bord der Forrestal gegangen. Wir schauen auf die Uhr, es muss morgens sein. Es muss, denn da es keine Bullaugen zur offenen See hinaus gibt, weiß man nur nach der Uhr, wann es Tag und wann es Nacht ist. An Deck hat der Flugbetrieb bereits begonnen und wir erhalten den ersten akustischen Eindruck vom Leben auf einem Flugzeugträger. Man hatte uns gesagt, dass es ziemlich einfach sei, sich auf dem Schiff zurechtzufinden, wenn man erst einmal das System der Gänge erkannt habe. Nun, vorerst steigen wir noch ziemlich hilflos durch die Spanten, die alle 5 Meter die endlos erscheinenden Gänge aus Gründen der Stabilisierung unterteilen. Man hat den Eindruck, in einem langen Spiegelgang zu stehen und ist geneigt, den zufällig am anderen Ende auf sich zukommenden Matrosen als eigenes Spiegelbild zu identifizieren. Bis sich die Sinne einschalten und man erkennt, dass dieses Spiegelbild Uniform trägt. Endlich an Deck erhalten wir den zweiten, weitaus stärkeren akustischen Eindruck. Etwa 80 Düsenmaschinen lassen zur gleichen Zeit ihre Aggregate einlaufen.
Etwa 120 Flugzeuge hat die Forrestal an Bord, in der Mehrzahl Düsenjäger und Bomber. Der Träger ist etwa 300 Meter lang und 80 Meter breit. Die Maschinen verfügen über insgesamt 200.000 PS. Es gibt 750 Telefone an Bord. Ein Anker wiegt 600 Zentner. Die Besatzung beträgt normalerweise 3.500 Mann. Und dieser Koloss bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von über 50 Kilometern in der Stunde durchs Wasser.
Augenblicklich mit Kurs auf Sizilien. In etwa 24 Stunden werden wir den Weg von Neapel bis in die Augusta Bay an der Südostspitze Siziliens zurückgelegt haben. Vorerst aber haben wir Zeit, ein besonderes Manöver zu beobachten. Seit einiger Zeit läuft ein ebenfalls zur 6. Flotte gehörender Zerstörer neben uns. Jetzt ist er bis auf Rufweite herangekommen und bereitet sich zur Ölübernahme vor.
Für die Matrosen ein Routinevorgang, aber für uns, ich möchte sagen, ein Schauspiel. Wir stehen staunend davor, wir können kaum etwas sagen, mit welcher Schnelligkeit hier von der Forrestal hinüber zu einem der uns begleitenden Zerstörer, der kein Öl mehr hat, eine Pipeline gezogen wurde. Der Vorgang ist innerhalb von 10 Minuten beendet worden. Das heißt, im Moment fließt gerade das Öl durch die Leitungen, aber das Manöver begann, indem man eine kleine Leine rüberschoss, dann wurde an sie eine stärkere Leine angeschlossen, dann wurden es schon 3 Leinen auf einmal, dann wurde extra eine Telefonleitung rübergelegt und jetzt sind etwa 6 oder 7 Seile zu sehen, die beide Schiffe miteinander verbinden, ausgenommen natürlich die wichtigsten Verbindungen, nämlich die Pipelines, durch die jetzt im Moment das Öl fließt. Auf beiden Seiten haben die Matrosen jetzt Ruhe. Zunächst war es ja ein schwieriger Vorgang. Etwa 20 Matrosen auf jeder Seite zogen per Hand die Pipeline rüber. Zum Teil wurde auch maschinell gearbeitet. Alle Matrosen haben Schwimmwesten an, denn gerade die Matrosen hier auf der Forrestal, sie stehen auf einem der Flugzeugfahrstühle. Ein Fahrstuhl, der runtergelassen wurde und der kein Geländer hat. Und leicht kann es also vorkommen, dass ein Matrose über Bord geht. Aber für diesen Fall ist auch vorgesorgt, denn oben auf der Landebahn sind Posten stationiert, die nur zu beobachten haben, was über Bord geht. Und wenn der Ruf erschallen sollte, Mann über Bord, da steht auch wiederum ein Hubschrauber bereit, um ihm sofort zu Hilfe zu kommen.
20 Zerstörer dieser Art gehören zur 6. Flotte, die aus etwa 50 Einheiten sowie einer Reihe von Versorgungsschiffen besteht. Die 6. amerikanische Flotte bildet aber nur einen Teil der Mittelmeerflotte, deren genaue Stärke nicht bekannt ist. Normalerweise laufen die Schiffe abwechselnd alle 7 Monate einmal für längere Zeit einen ihrer Heimathäfen an. Für die Besatzung gibt es dann 4 Wochen hart verdienten Urlaub.
An Bord hat der Flugbetrieb nach der Ölübernahme wieder begonnen. Pausenlos, auch während der Nachtstunden, starten und landen die Düsenmaschinen. Piloten auf einem Flugzeugträger müssen ununterbrochen trainieren. Denn was bei der Landung verlangt wird, grenzt bereits an Akrobatik. So sicher wie der Seiltänzer seinen Fuß setzt, muss der Pilot die Maschine mit dem Auffanghaken in das Fangseil steuern. Schon wenige Tage Urlaub im Hafen gehen auf Kosten der Sicherheit. Um aber die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, heißt es starten, landen, starten, landen. Soeben hat wieder eine Maschine das erste der 6 über Deck gespannten Seile erfasst. Bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometern in der Stunde auf einer Entfernung von circa 40 Metern kam sie zum Stillstand. Ein Wunder für den Laien, dass ein Mensch in der Lage ist, diese Bremsbelastung auszuhalten. Ein Wunder aber auch, dass die Maschinen diese strapaziöse Landung überstehen. Der Pilot hat das Kabinendach zurückgeschoben und klettert aus der Maschine.
Nun war es ja für Sie dann eine zweite Umstellung, als Sie das erste Mal hier auf der Forstel stationiert waren, als Sie Ihren ersten Start hatten. Ich glaube, es war ein sehr aufregender Moment für Sie.
Ja, das war es. Es gibt ein Training-Schwadron in Jacksonville, wo ich ungefähr 10 Monate Training gehabt habe. In dieselbe Maschine.
Ja.
Und das kriegt jeder Pilot, vor er in sein Schwadron kommt,
ja,
damit er an Bord starten und landen schon kann.
Nun wird er mit einer ziemlichen Geschwindigkeit gestartet, nämlich Sie werden mit einem Katapult abgeschossen auf einer Anlaufbahn von etwa 100 Meter. Sie kommen also ganz schnell in Geschwindigkeit. Und sind Sie überhaupt da fähig, irgendwelche Handgriffe zu tun?
Ja, die erste Startung, sagen wir Passagier,
ja,
bis man schon in die Luft ist. Aber nachher, man fängt schon langsam an, das zu gewöhnen und man merkt es nicht mehr sehr.
Ich kann mir vorstellen, der Start ist verhältnismäßig leicht noch gegen die Landung. Wir haben heute die Landung beobachtet und ich muss sagen, als ich auf der Brücke stand, ich habe immer geschwitzt, bekommt der Pilot mit seinem Haken, der hinten an der Maschine ist, die Seile zu fassen, es sind 6 Seile gespannt, bekommt er sie oder bekommt er sie nicht? Oftmals haben wir es erlebt, dass der Pilot wieder durchstarten musste, weil er eben die Seile nicht erreicht hat. Kommt das nun sehr oft vor?
Das kommt ziemlich oft vor. Am meisten, nachdem man wahrscheinlich 10 Tage im Port, im Hafen sitzt und dann wieder anfangen muss. Die ersten Tage passiert das sehr oft und nach 10 Tage Übung passiert sehr wenig.
Fliegen Sie jeden Tag? Haben Sie jeden
Wir
Tag
fliegen jeden Tag.
Ja.
Manchmal 2-mal, manchmal 1-mal.
Nun, gut gilt bei Ihnen, wenn man das erste Seil gleich erreicht. Das heißt, das erste Seil ist gespannt, etwa 30 Meter entfernt von der Kante, von der Kante des Aufsetzens. Das heißt also, innerhalb dieser 30 Meter sollten Sie die Maschine zu Boden bekommen.
Eigentlich das erste Seil, das ist ziemlich schlimm. Das sollte man nicht greifen, sondern den vierten und fünften sind die besten.
Können Sie das genau?
Die sind die Seil.
Ja.
Und der erste, dann ist man schon ein bisschen zu niedrig.
Ja.
Weil wegen das Gefahr von,
dass man gegen,
dass
die,
man
Kante
gegen
stößt.
Die Kante,
ja,
Kante
ja
stößt.
Wenn Sie nun
mit 250 Stundenkilometer etwa, schätze ich, ihre Geschwindigkeit ankommen und dann auf 30, 40, 50 Meter gebremst werden. Ja, das zieht sie ja nur noch mal wieder nach vorne. Kann sich denn jeder Mensch daran gewöhnen? Man glaubt doch, da fallen einem die Augen aus dem Gesicht.
Ja, ich glaube, jeden Mensch könnte das sich dran gewöhnen. Man merkt das sehr beim Fliegen, an was man sich gewöhnen kann.
Haben Sie nun schon Situationen erlebt, bei denen Sie selbstständig handeln mussten, ohne angewiesen zu sein auf den Flight Officer, der Ihnen die Kommandos gibt?
Ja, ich habe einmal die Hälfte meinen beiden Flügels verloren beim Start und die Hälfte meines Benzins, sagen wir Petrol, verloren und im Feuer. Das Flugzeug hat gebrannt. Und dann musste ich landen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, weil ich hatte nur die Hälfte meines Flügels.
Waren Sie überhaupt in der Lage, weiterzufliegen mit einem halben Flügel?
Ja, man hat mir gesagt, ich sollte rausspringen, aber ich habe gesehen, dass es war möglich, noch zu fliegen damit. Aber man könnte nicht sehr langsam fliegen. Es war nur, wenn man genug Geschwindigkeit hatte, dann war es noch möglich.
Und mit welcher Geschwindigkeit sind Sie dann gelandet etwa?
Ja, ungefähr 300 Kilometer.
Ja. Und als Sie danach, nach diesem Vorfall, nun wieder ein Flugzeug bestiegen, da war Ihnen ja doch etwas beklommen ums Herz, sicher?
Ja, ein bisschen. Ich habe noch immer ein bisschen Angst vor Feuer.
Ja.
Jetzt. Es kann sehr viel passieren bei dieser Maschine. Wir studieren immer, was man bei jeder
Situation
tun kann. Und dafür muss die Pilot seine Maschinen sehr gut kennen.
Wieder sitzen wir im Zug. Diesmal auf der Fahrt von Neapel nach La Spezia, einer kleinen Stadt am Golf von Genua. 3 Tage hatten wir an Bord der Forestel verbracht. In Sizilien waren wir für wenige Stunden an Land gegangen und hatten den NATO-Flugplatz Sigonella besucht. Einen Flugplatz, der neben seiner strategischen Bedeutung noch eine andere Aufgabe hat. Täglich landet hier ein amerikanisches Transportflugzeug aus Süddeutschland und versorgt 300 auf Sizilien stationierte amerikanische Familien mit Frischmilch. Vor uns liegt La Spezia, das Forschungszentrum für die U-Boot-Abwehr. Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus 9 NATO-Staaten arbeitet hier gemeinsam mit militärischen Beratern an der Erforschung aller derjenigen ozeanografischen Gegebenheiten, die für die Ortung und Vernichtung eines feindlichen U-Bootes entscheidend sind.
Vor 2 Jahren wurde dieses Forschungszentrum gegründet. Im vergangenen Jahr verfügte es noch über den relativ bescheidenen Etat von $940.000. In diesem Jahr stehen bereits $1,6 Millionen zur Verfügung. Und für 1963 sind sogar 2,25 Millionen vorgesehen. Das sind Zahlen, die einiges darüber aussagen, welche Bedeutung man der Weiterentwicklung der U-Boot-Abwehr im Pentagon beimisst. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass die Sowjetunion über eine moderne Flotte von etwa 500 U-Booten verfügt. Diese Zahl ist geschätzt, genaue Angaben gibt es nicht. Die sowjetischen U-Boote sind schwer zu kontrollieren, da sie hauptsächlich im Eismeer operieren. Welches Gewicht die Sowjets ihrer U-Boot-Flotte zumessen, geht schon daraus hervor, dass die Besatzungen eine 5-jährige Ausbildung erhalten, während sie bei den NATO-Unterwasserstreitkräften wesentlich kürzer ist. Für die Nachschubverbindungen zwischen den USA und Westeuropa stellen die sowjetischen U-Boote also eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Ganz abgesehen davon, dass die Sowjets über immer mehr U-Boote verfügen, die mit atomaren Flugkörpern ausgerüstet sind. Andererseits gibt es nach Meinung der militärischen Experten bis heute noch keine absolut sichere Methode, ein U-Boot aufzuspüren, zu identifizieren und zu vernichten. Das einzig brauchbare Ortungssystem ist noch immer die Geräuschpeilung.
Das sind 2 einfache Geräte. Einmal Batterien in einer
Plastikumhüllung und zum anderen einen Kontaktgeber auch in einer Plastikumhüllung. Diese Geräte werden zwei Stück an einem Schiff vorn und hinten angebracht. Und indem man einen Ton und gleichzeitig ein Lichtsignal ausstreut, kann man die Reflexion wieder aufnehmen anhand eines Ringes, der auch wieder im Durchmesser von etwa 15 cm im Wasser hängt. Und so kann man möglicherweise schwimmende Gegenstände im Wasser orten.
Aber es gibt im Meer viele Faktoren, von denen die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse durcheinandergebracht und verzerrt werden. So verändert sich das Verhalten der Schallwellen zum Beispiel mit der Wassertemperatur. Auch der Salzgehalt des Wassers, Strömungen und Wirbel spielen eine Rolle. Die Zahl der Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung dieser Dinge beschäftigt, ist im Verhältnis zu den Experten der Radar- und Raumforschung gering. In La Spezia hat man aber zum ersten Mal den Versuch gemacht, die Arbeit auf diesem Gebiet zu koordinieren und zu konzentrieren. Auch deutsche Wissenschaftler sind daran beteiligt. Zum Beispiel Dr. Fischer, der uns in der behaglich eingerichteten Bibliothek über die Organisation des Instituts berichtet.
Wir haben hier drei Gruppen und eine der größten Gruppen ist die Gruppe, die sich Applied Research hier nennt, die also das Ziel hat, angewandte Forschung zu treiben, das heißt also nach Methoden zu suchen und prinzipielle Untersuchungen zu machen, mit dem Hinblick, dass diese oder ein Teil dieser Untersuchungen zu einem ganz bestimmten militärisch-technischen Anwendung führen soll oder führen wird.
Dieses Center hier wurde ja erst vor 2 Jahren gegründet und ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Forschung schon auf Grundlagen aufbauten, die Erfahrungen, die man in den letzten Kriegen, in der letzten Zeit machte.
Selbstverständlich, wir haben ja einen großen Teil unserer Wissenschaft, unserer Senioren, zu denen ich mich auch rechnen darf, haben alles Leute mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet. Und da kommt es nun zugute, dass jetzt die Wissenschaftler aus allen NATO-Nationen zusammen sind bei uns und nun dadurch ein sehr lebhafter Gedankenaustausch zustande kommt.
Was für technische Möglichkeiten haben Sie?
Technische Möglichkeiten, ja, das kann man kurz zusammenfassen, stehen uns eigentlich alle die zur Verfügung, die wir brauchen. Von einer Werkstatt angefangen bis zu allen Laboreinrichtungen, die notwendig sind, einschließlich eines großen Rechenzentrums, eines Computers.
Ihre Aufgabe ist Grundlagenforschung und nicht Entwicklung. Trotzdem kommt es vor, dass Sie Geräte für sich entwickeln.
Selbstverständlich. Wir kaufen natürlich alle Dinge, die wir auf dem Markt kaufen können, Verstärker und so weiter, kaufen wir. Aber es gibt natürlich immer viele Dinge, die einer speziellen Idee entspringen und die nicht käuflich sind. Und die werden natürlich bei uns in der Werkstatt angefertigt. Wir haben also alle Möglichkeiten, Versuchsapparaturen nicht in Stückzahlen, sondern in einmaliger Zahl anzufertigen. Wir haben nicht die Absicht, irgendwelche Serien zu machen, auch nicht Apparaturen zu liefern, die irgendeiner Marine zur Verfügung gestellt wird, sondern wenn unsere Forschungen und zu einem gewissen Resultat geführt haben, von dem wir glauben, dass man das nun in einer bestimmten Form anwenden kann, dann wird es diskutiert und wird eventuell von irgendwelchen Firmen gebaut oder von einzelnen Nationen übernommen und so weiter.
Die Ozeanographen betonen immer wieder, dass ihre Arbeit nur der Forschung dient. Ihre Ergebnisse übermitteln sie nach Washington und dort wird dann über die praktische Auswertung entschieden. Man ist sich darüber im Klaren, dass auf dem Gebiet der Unterwasserforschung in den vergangenen Jahren viel versäumt worden ist. Umso intensiver ist man jetzt dabei, diese letzte Lücke im westlichen Verteidigungssystem zu schließen. Auf unserem Rundgang durch das Institut treffen wir einen weiteren deutschen Mitarbeiter, Kapitän zur See Bröckelmann.
Ich glaube, Herr Kapitän, der Laie stellt sich U-Boot-Abwehr viel einfacher vor, als das Problem als solches überhaupt ist. Denn diese Frage Unterwasserbekämpfung und Abwehr ist ein sehr komplexes Gebiet.
Sie haben völlig recht, aber leider stellt sich nicht nur der Laie das so vor, sondern auch sehr viele Fachleute, man könnte sogar sagen, Fachleute, die zur See fahren. Und man darf auch sagen, dass das Gebiet der Unterwasserortung speziell und auch Unterwasserbekämpfung selbst im letzten Krieg noch der primitivsten wissenschaftlichen Grundlagen entbehrt hat. Eine weitgehende Erforschung der Ozeane und der Wasserverhältnisse, die sehr komplex und außerordentlich verschiedenartig sein können, hat erst nach dem Kriege eingesetzt. Niemand wusste vorher, warum die Ortungsbedingungen dauernd wechseln. Das heißt, wie wir jetzt wissen, dass sich nicht nur Temperaturschichtungen, Salzgehalt, atmosphärische Einflüsse fundamental auf die Ortungsbedingungen auswirken.
Unsere Reise ist zu Ende. Wir sitzen wieder in einem Flugzeug. Jetzt aber als normale Passagiere einer regulären Verkehrsmaschine. Rund 10.000 Kilometer haben wir auf unserer Reise zurückgelegt, deren Meilensteine Luftstützpunkte, Raketenbasen, Hauptquartiere, Paraden und Kriegsschiffe waren. 10.000 Kilometer, etwa die Länge der Verteidigungslinie, die sich von Norwegen mitten durch Deutschland bis zur Türkei erstreckt. Wir sahen nur einen Teil der NATO-Streitmacht, einer Interessengemeinschaft von Völkern, die in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist. 12 verschiedene Sprachen werden gesprochen, aber ein Geist und Wille haben sie zusammengefügt. Und nicht nur zu einer militärischen, sondern auch wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Allianz. 2 Wochen lang haben wir, wenn wir von Flugzeugen sprachen, nur Bomber und Düsenjäger gemeint. Wir haben dem Abschuss einer Rakete mit der gleichen Spannung zugeschaut wie einem Autorennen und wir haben uns über Atomsprengköpfe genauso gelassen unterhalten wie über Kühlschränke oder Fernsehgeräte. Sind wir nun das geworden, was man in der östlichen Propagandawelt als Militaristen bezeichnet? Jetzt, nachdem diese Informationsreise hinter uns liegt, müsste uns das Grauen packen vor dieser elementaren Gewalt, die durch einen Knopfdruck entfesselt werden kann. Unsere Stewardess reicht uns nach langer Zeit die ersten deutschen Zeitungen. Meldungen datiert aus Moskau. Schlagzeilen, die unsere Frage beantworten. Es ist beklemmend, zwischen Raketen und Atomwaffen leben zu müssen. Aber eher sind wir bereit, dieses Gefühl zu ertragen, als auf diesen Schild zu verzichten. Den Schild, der Europa schützt.
Das war ein Beitrag der RIAS Politikredaktion vom 11. Juli 1961, also kurz vor dem Mauerbau, den man da noch nicht ahnte. Und doch ist das Bekenntnis des Reporters, dessen Name leider nicht erhalten geblieben ist, zur NATO unmissverständlich. Die Nordatlantische Allianz ist heute größer, ja, hat auch mit neuen Herausforderungen wie Cyberattacken zu tun. Aber es gibt auch diesen Geist, von dem am Schluss des Beitrags die Rede war, nicht mehr so uneingeschränkt. Manchmal, finde ich, hilft so ein Blick zurück dabei, seine eigene Position neu zu justieren. Das war's bei Aus den Archiven für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.